Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Wir sprechen heute über zwei deutliche Turniersiege und ein ziemlich spannendes Stechen hier in unserem Podcast. Außerdem natürlich über die ansteigende Form bei Martin Keimer und wir werden modisch. Wir reden über Klamotten, Hoodies auf dem Golfplatz. Das hat fast für mehr Wirbel gesorgt in den letzten 4 Tagen als die rein sportliche Action. Und wir hatten ja immerhin auch einen LPGA Major auf dem Programm. Desiree, aber zunächst schnacken wir mal über das, was kleidungstechnisch auf der European Tour geboten wurde. Tyrrell Hatton mit einem Hoodie und damit hallo und herzlich willkommen.
Ja, ich mit Streifenshirt, falls es wichtig ist. Nein. Der Hoodie von Tyrrell Hatton sieht ganz entzückend aus und ist aus meiner Sicht überhaupt kein Problem. Ende der Diskussion. Nein, also es hat sich natürlich daran irgendwie entzündet. Hoodie auf dem Golfplatz, geht es oder geht es nicht? Keine Ahnung, Malte, du, also von
also,
mir aus ja.
Ich finde, es geht, aber ich spiele auch gerne in Jeans, von daher in dem Golfclub, wo ich manchmal spiele, wenn ich denn spiele, ist auch schon ewig her, dass ich das letzte Mal zum Schläger gegriffen habe, da darfst du auch mit Jeans spielen und da war Hoodie auch noch nie ein Problem und ich sehe auch das Problem nicht, warum soll man denn mit sowas nicht spielen, das ist doch ein völlig normales Kleidungsstück, eins, was einen sogar noch warm hält. Und was vor allen Dingen auch mit Sport irgendwas zu tun hat, man muss doch nicht immer mit diesem Poloshirt-Kragen rumlaufen. Das ist doch sowieso schon auch in anderen Outfits, auch bei Tiger Woods beispielsweise. Wie heißt dieser
Turtleneck.
Turtleneck. Das genau. ist auch kein Kragen in dem Sinne, mit dem man bügelt.
Ja, also das ist einfach, in diesem Fall finde ich, ist es eine Öffnung des Golfsports. Also erstens, mir ist es gar nicht aufgefallen. Ich habe Tyrrell Hatton da den ganzen Sonntag jetzt irgendwie angeguckt und dachte, ach, der sieht aber süß aus mit seinem Hoodie und irgendwie, also hab's überhaupt nicht mit Etikette konnotiert. Also mir ist es also nicht aufgefallen, ja, aber überhaupt nicht negativ aufgefallen und da finde ich andere Sachen. Ich meine, dass du die Kleidungsetikette-Regeln beim Golf sind ja nicht komplett sinnlos, um Gottes Willen, aber da geht's ja eher darum, dass du da jetzt nicht irgendwie mit, keine Ahnung, Spaghetti-Trägern als Dame rumrennst oder halt in irgendeinem zerlöcherten V-Ausschnitt Normal-T-Shirt. Dieser Kragen ist so ein bisschen die Möglichkeit, das so zu beschreiben, dass du da quasi angemessen gekleidet bist, auch dem Sport und übrigens auch der Sonneneinstrahlung gegebenenfalls angemessen und wenn diese dann nicht mehr vorhanden ist, wie es ja nun definitiv war in Wentworth und du dich einpacken musst, sehe ich nicht, wo der Unterschied ist zwischen einem Regenoutfit oder eben Pulli und dann nochmal eine Jacke drüber und nochmal eine Jacke drüber und eben diesem Hoodie, außer dass da jetzt halt hinten noch so ein bisschen ein Kapützchen dran pappt, also da, was eben auch noch so ein bisschen eine Schalwirkung hat und dich warm hält, da bin ich komplett bei dir, also sorry, ich kann die Aufregung nicht verstehen.
Der Caddy von Martin Keimer, Craig Connolly, der hat übrigens getwittert, wenn du dich darüber aufregst, bist du einfach vielleicht nicht cool genug, um Hoodie tragen zu können.
Ganz genau. Also ich habe den gesehen und ich gucke jetzt ja Golfturniere schon unter dem Aspekt, dass wir darüber berichten auch und jetzt nicht nur zum Spaß und habe wirklich nur gedacht, hey cool, das sieht ja süß aus. Irgendwie so ein Ende. Also weiter bin ich gar nicht gekommen. Und dann siehst du auf einmal eine Riesendiskussion auf Social Media und denkst so, what? Also haben wir keine anderen Probleme? Fragezeichen, Antwort, doch.
Golf offensichtlich nicht, aber was man auf jeden Fall sagen muss, er hatte das Ding ja auch noch in verschiedenen Farben. Und der blaue Hoodie scheint jetzt so der neue Glücksbringer zu sein. Es gab vor, jetzt lass mich überlegen, 30, 31 Jahren mal einen blauen Puma-Pullover im Fußball. Udo Lattek damals, den hat er ein halbes Jahr lang nicht gewaschen. Ich hoffe, Tyrrell Hatton macht das mit dem Adidas-Pullover dann hoffentlich besser.
Ich gehe davon aus, dass er denselben Pulli ja eh nicht nochmal trägt. Die haben ja dann ihre Ausstatter. Und also wie gesagt, das ist, ich meine, Matthew Fitzpatrick hatte so ein Under Armour, so eine Weste an, die letztendlich auch, ich meine, natürlich haben solche Westen und Pullis und sowas haben natürlich keinen Polokragen und wenn es halt kalt ist, dann wird der Polokragen auch mal verdeckt. Wer weiß, was Tyrrell Hatton da drunter anhatte. Also die Diskussion fangen wir jetzt nicht an.
Er ist kein Schotte, er hatte auf jeden Fall was drunter. Und deshalb lass uns zum Sportlichen rüber switchen und zu Tyrrell Hatton, der eben beim BMW PGA Championship in Wentworth sich seinen Kindheitstraum erfüllt hat. Er hat das Turnier nämlich gewonnen mit minus 19. 4 Schläge vor Victor Perez aus Frankreich und 5 Schläge vor Patrick Reed und Andy Sullivan. Die teilen sich nämlich den dritten Platz. Und ich sagte eben schon, Kindheitstraum ist für Tyrrell Hatton in Erfüllung gegangen. Darüber hat er mit den Kollegen der European Tour auch gesprochen.
It was a goal of mine in my career to win this trophy. And as a 5-year-old, obviously walking around, I hope that I'll be playing this event one day. And to be standing here with this is extremely special and very thankful.
Er ist sehr dankbar darüber, dass er es geschafft hat. Das, was er mit 5 Jahren sich mal erträumt hat. Übrigens seine Mutter, Desiree, die hat ihn so ein bisschen gepusht. 96, da war er 5 Jahre alt und seine Mutter hat ihm ein Foto aus der Zeit von diesem Turnier am Morgen des Sonntags noch geschickt und gesagt, guck mal hier, damals, ne? Erinner dich, heute kannst du es schaffen.
Genau, und das hat ihn mit Sicherheit motiviert. Er hat ja auch selbst gesagt, dass er da wirklich nervös war. Also das Turnier hat definitiv eine besondere Bedeutung für ihn. Und er hat vor allen Dingen, was ich auch wiederum sehr süß fand, das tut mir leid, man darf ja Männer immer nicht als süß betiteln, das wird ja immer sofort als Angriff aufgefasst, aber er hat tatsächlich noch was Nettes gemacht. Er hat sich nämlich dann mit der Trophy an genau diese Stelle hingestellt. Das war ja am 18. Grün entstanden, das Foto aus seinen Kindheitstagen, und hat sich an genau dieselbe Stelle hingestellt, auch so wie so ein Kind, weißt du, so stramm hingestellt und die Trophäe gehalten und in die Kamera gegrinst und quasi das Vorher-Nachher-Foto dann gemacht. Und insofern, also da haben die Eltern, er hat auch mit den Eltern gleich geskypt oder was auch immer für ein Medium das war, nach der Runde. Also er war kurz nach dem 18. Grün im Interview mit der European Tour und ist dann gleich zu einem Bildschirm und die haben natürlich auch gesagt, hey, alles super, alles schick, und insofern haben die da auch ein bisschen teilhaben können und ich glaube, dass die Mama mit dem Bild durchaus so ein kleiner Push nochmal war.
Das kann ich mir auch vorstellen, aber es war ja auch ein Push, der noch von anderer Seite kam. Victor Perez nämlich, der Franzose, der ja ein bisschen vor Tyrrell Hatton auf die Runde gegangen war, der hatte Druck gemacht. Der hatte nämlich ja ganz gut losgelegt mit seiner letzten Runde und von daher natürlich dann auch Tyrrell Hatton ein bisschen Dampf gemacht. Da hat Hatton auch drüber gesprochen.
I kind of knew that he'd had a fast start and I said in interviews yesterday I expect someone to make a hot start, and I've just had to stay patient and just allow myself to keep giving myself opportunities, and I feel like I did that pretty well today. And I didn't actually know exactly where I was on 18 in terms of with the 3-shot lead, and yeah, it's fair to say I was pretty nervous at that point. I probably would have felt a little bit more comfortable if I had known it was 3, but yeah, the second shot into the last was a shocker, and I'm obviously quite thankful to get away with it and be stood here with this trophy.
Hat's am Ende ja geschafft, aber er wusste gar nicht, wo er sich auf dem Leaderboard befindet, beziehungsweise wie viele Schläge er Vorsprung hatte. Und der Start von Perez auf den ersten 9 Löchern, 4 Birdies und ein Eagle.
Ja, das war soweit ganz in Ordnung. Also ich würde es auf die ersten 12 Löcher ausdehnen. Da waren es dann insgesamt 4 Birdies, ein Eagle. Und damit hat er natürlich Tyrrell Hatton letztendlich unter Druck gesetzt, auch wenn es tatsächlich schwierig ist. Es sind nicht so viele Leaderboards aufgebaut, weil Leaderboards natürlich oft auch für die Zuschauer da sind, muss man ganz ehrlich sagen, und jetzt nicht nur der Information der Spieler dienen. Insofern war an manchen Reaktionen von Tyrrell Hatton tatsächlich ablesbar, dass er gar nicht wusste, zum Beispiel vor der 18, wie er jetzt beschrieben hat, dass er da schon 3 Schläge voraus hatte. Und Victor Perez hatte aber tatsächlich, ja, mit einem Bogey an der 13 eine magere Phase eingeleitet bis zum Schluss. Er hat dann auch nochmal einen Bogey an der 17 gespielt und konnte da dann gar keinen Druck mehr machen. Und Tyrrell Hatton hingegen hat da ja danach, obwohl er auch einen Bogey an der 13 hatte, dann nochmal 2 Birdies gespielt. Bei Perez ist es so ein bisschen eingeschlafen. Der hat unglaublich tolles Golf gezeigt. Ist ja übrigens mit Fitzgerald unterwegs, dem Ex-Caddy von Rory McIlroy früher. Und hat aber, was mich auch irritiert hat, gegen Ende der Runde auch eher, ich meine, er war ja eh hinten, also er hatte ja keine Führung zu verteidigen in dem Sinn. Und das dürfte er auch gewusst haben und hat dann irgendwie so ein bisschen defensiv auch angefangen zu spielen, so Eisen vom Abschlag und so. Das ist ja grundsätzlich irgendwie vernünftig, aber also dafür, dass du an Position 2 bist und es um den Turniergewinn geht, ist es dann manchmal auch ein bisschen rätselhaft defensiv gewesen. Und insofern hat der dann in der Schlussgeraden nichts mehr hinzuzusetzen gehabt und Tyrrell Hatton sehr wohl. Und da ist er auch auf der 14 zum Beispiel, ich meine, das war die 14, das ist das Par 3, hat er dann sich sichtlich aufgeregt, wobei das meiner Ansicht nach vom Kommentator falsch übersetzt wurde. Letztendlich hat er mehr oder weniger nur rumlamentiert, Menschenskinder, wieso geht denn der jetzt nicht rein? Also jetzt nicht wörtlich übersetzt, aber also es war jetzt keine allgemeine Geißelung. Aber da hat er mal wirklich relativ laut, also fast ja wirklich gerufen auf dem Golfplatz, was du ja eigentlich nicht machst und was bei der Stille, die da herrscht, natürlich auch mit Sicherheit andere gehört haben, hat das dann aber in Birdie auf der 15 wiederum ummünzen können. Also letztendlich irgendwie dann doch wieder alles richtig gemacht. Und diese Emotion, die er da mal kurz abgelassen hat, oder der Dampf, den er kurz abgelassen hat an der 14, hat Tyrrell Hatton dann geholfen, da am Schluss wirklich ganz konstant und sehr, sehr präzise zu Ende zu spielen. Der hat dann auch den Driver ausgepackt am Schlussloch, einfach weil er es konnte, weil es auch geklappt hat den Tag über und war also über weite Strecken dann der Back Nine einfach nicht mehr in Bedrängnis.
Nee, da konnte er sich auch diesen Schlag, den er ja kommentiert hatte, eben im Interview an der 18, dieser zweite Schlag, dann auch durchaus leisten. Von daher, das hat am Ende dann bei ihm nichts mehr ausgemacht.
Und er hat dann tatsächlich lachen müssen, weil es so absurd war, dass der eben nicht ins Wasser gegangen
Das
ist.
Wort almost.
Genau, und insofern war das, und da wusste er auch tatsächlich wohl immer noch nicht, dass er ja sowieso auch gut in Führung lag und hat da wirklich ja so einen totalen Lachanfall gekriegt auf dem Golfplatz, weil da, also der hätte eigentlich ins Wasser gehen müssen. Ging gerade noch mal gut.
Man hat ja schon so viel erlebt im Golf, dass eben auch solche Führung, selbst wenn er gar nicht wusste, wie weit er in Führung lag, aber als TV-Zuschauer wusste man es ja schon, dass solche Führungen dann auch durchaus nochmal kippen können, wenn dann nämlich ein Schlag einen so aus dem Konzept bringt, dass man völlig von der Rolle ist. Aber dafür ist er vielleicht auch zu erfahren.
Also ich finde, Tyrrell Hatton hat eine super Entwicklung genommen in letzter Zeit und dieses Erfahren würde ich unterstreichen. Also Erfahren kombiniert mit, der ist einfach auch richtig gut drauf. Ich meine, der hatte ja eine Operation, also er hat ja 2019, wenn wir jetzt mal zurückgehen, wirklich das Jahr super abgeschlossen und hat da dann eben also sehr dramatisch. Erst hat er diesen Rolex Series Sieg eingefahren bei den Turkish Airlines Open 2019. Da hat er ja ein Playoff übrigens mit 6 Beteiligten gewonnen. Also er ist durchaus ein Playoff-Spezialist auch manchmal. War diesmal nicht nötig und hat dann Ende 2019 eine Handgelenks-OP gehabt. Und insofern, ja, hat er dann in der ganzen Covid-19-Zeit, die hat er in den USA zugebracht. Und war da natürlich auch irgendwo, steckte da letztendlich auch fest, weil er dann nicht nach Europa konnte. Und insofern war das jetzt sein erstes Turnier in Europa seit Beginn der Corona-Zeit. Und er hat aber auch in den USA einfach richtig konstante Ergebnisse geliefert und ist da trotz dieser Verletzung und trotz dieser OP mal zwischendurch ist er einfach richtig gut dabei und hat im Moment sein Spiel da super im Griff. Und das hat sich jetzt in Wentworth einfach ausgezahlt.
Und für ihn geht's im Race to Dubai. Damit 72 Plätze nach oben von 80 auf 8. Victor Perez, der steigt um 7 Plätze auf 5. Und ganz vorne in Führung bleibt natürlich Patrick Reed nach seinem dritten Platz. Er hat sich auch geäußert bei der European Tour zu seiner Woche, die ja vor allen Dingen Freitag, Samstag, Sonntag, wie er selbst auch gleich sagen wird, sehr solide war und gleich mit 68 jeweils.
For the week, I feel like I played pretty solid. You know, today was a little sloppy. Today there was some tee shots, some iron shots that were careless and you know, some putts that were just not very good. But that being said, there was a lot more good than there was bad. And whenever you can do that, especially after making a swing change and things like that, it definitely showed that I was doing the right things and moving in the right direction. And I think that's the biggest thing, is I feel like actually getting a tournament under the belt with a kind of a newer swing and coming out and finishing, you know, I think I'm going to finish hopefully third is, you know, very, very positive. I mean, it's something that I have to continue to build on, and I know it's the right direction I'm going on, especially with the way I was able to play.
Patrick Reed, eine Schwungumstellung, die offensichtlich keine Probleme bei ihm verursacht, sondern eher ja, zur Konstanz beigetragen hat.
Ja, bei Patrick Reed ist also keine Schwungumstellung im Sinne von, der macht das alles anders als davor. Das sind Kleinigkeiten manchmal, die wichtig sind. Und ja, er hat tatsächlich, also war der haushohe Favorit für dieses Turnier. Also viele Wettanbieter auch haben da auf ihn gesetzt. Und er hat mit diesem Platz 1 im Race to Dubai halt auch was zu verteidigen. Der Plan, das unterstelle ich ihm jetzt einfach, aber das ist völlig, völlig offensichtlich, ist natürlich das Race to Dubai zu gewinnen, als erster Amerikaner übrigens auch. Und da ist er jetzt gut positioniert und hat mit diesem geteilten dritten Platz dann natürlich wieder Punkte machen können. Und also das ist das übergeordnete Ziel. Da kann er es verschmerzen, dass er da nur in Anführungszeichen geteilter Dritter geworden ist. Ich würde da ihm tatsächlich zustimmen. Das war jetzt einfach nicht schlecht, was er gemacht hat, aber es war einfach nicht so gut wie das, was zum Beispiel Tyrrell Hatton da abgeliefert hat. Konstante Leistung mit den 3,68er Runden. Ja, also ich glaube, Patrick Reed geht da zufrieden nach Hause.
Das kann er auf jeden Fall. Martin Keimer wird auch zufrieden sein. Auf den kommen wir gleich. Vorher kurzer Blick auf Maximilian Kiefer. Der hat mich den Cut nicht geschafft. Ist mit plus 1 am Cut gescheitert und hat sich hinterher ziemlich geärgert, bei Instagram geschrieben, mein Gott, ich bin eigentlich ein bisschen doof und ärgere mich da sehr drüber, weil ich zu ja vorsichtig gespielt habe. Ich habe gedacht, plus 1 reicht und irgendwann ging dann die Cutlinie doch auf Even Par und da hat es dann nicht gereicht. Da hätte er vielleicht ein bisschen mehr riskieren müssen, wird er sicherlich beim nächsten Mal anders machen, dann vielleicht doch ein bisschen offensiver spielen.
Ja, ehrlich gesagt, also mit dem plus 1 reicht, also ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass er das nicht auch schon quasi unter der Runde gedacht hat oder hoffentlich nicht, weil wenn du so auf Ergebnis und knapp Cut spielst, wird das meistens nix und also das ist, du musst, das ist manchmal tatsächlich, das ist ein bisschen wie bei Victor Perez, es gibt einfach Situationen, wo defensives und vorsichtiges Spiel nicht angebracht sind. Und dazu gehören auch Donnerstage und Freitage, wenn du um den Cut kämpfst. Dann musst du einfach irgendwie voll Stoff geben und auf Risiko spielen. Und wie gesagt, also ich denke, das ist jetzt vielleicht ein bisschen aus dem Kontext raus, also dass er im Nachhinein gedacht hat, dass das reicht, weil so kannst du nicht auf eine Golfrunde gehen, da bist du ja völlig gehemmt und das wäre auch einfach zu defensiv, wie schon gesagt.
Wenn du um den Cut kämpfst, so vielleicht wie Martin Keimer nach der ersten Runde, da hatte er eine Plus 1 gespielt, eine 73er Runde und danach ging's am Freitag, am Samstag und am Sonntag in die ganz andere Richtung, 68, 69, 68 und damit auf den geteilten 10. Platz hoch.
Genau, Martin Keimer hat nach der ersten Runde ganz klar gesagt, oh, das war jetzt nicht so und da muss ich mal ganz, ganz deutlich eine Schippe drauflegen, um den Cut noch zu schaffen. Das hat er dann aber halt auch gemacht. Der spielt 7 Birdies, gut, 3 Bogies, das ist dann nur in großen Anführungszeichen eine -4, aber reicht für den Cut und hat das wirklich übers Wochenende dann bestätigt. Hat gute Leistungen da gebracht und ja, die 73 ist halt ärgerlich vom ersten Tag. Das ist so ein Klassiker, irgendwie so am ersten Tag nicht so reinkommen. Ich hätte fast gesagt, so ein bisschen Rory-esque, der auch manchmal am ersten Tag einfach so eine schlechte Runde spielt, dass er dann hinterher spielen kann, wie er will, aber nicht mehr ganz nach vorne kommen kann. Ganz so dramatisch und extrem war es jetzt überhaupt nicht bei Martin Keimer, aber ja, es ist ein bisschen schade. Aber gut ist, dass er 3 Tage lang da jetzt eben eine sehr gute Performance gezeigt hat und das muss er mitnehmen und darauf kann er jetzt wirklich aufbauen.
Schleppst du dann natürlich wie so eine Hypothek mit durch. Also Martin Keimer hat im Grunde die Form wieder erreicht oder fast die Form wieder erreicht, die er hatte, bevor er zum Trip in die USA aufgebrochen ist.
Ja, also das kann man sich jetzt natürlich streiten, aber ich meine, er kann einfach die großen Events in den USA natürlich auch nicht außen vor lassen und sagen, oh nee, da fahre ich jetzt nicht hin.
Aber vielleicht sollte er sich überlegen, ob er je, also bei Majors, okay, da würde ich dann auch eine Ausnahme machen, das ist eben was Besonderes, aber er kriegt ja auch sonst ab und an mal Einladungen, ist ja auch bei Turnieren dabei gewesen, wo man sich überlegen hätte können, muss ich da wirklich hin, spiele ich nicht lieber in Europa, stabilisiere ich mich nicht hier vielleicht, dann kommen die Einladungen in die USA ja völlig automatisch, denn wenn er hier tatsächlich in Europa mal wieder ein Turnier gewinnt, wären die amerikanischen Veranstalter ja doof, wenn sie ihn nicht einladen würden.
Ja, also ich verstehe deinen Punkt, Ich finde es schwierig. Es ist halt nun mal so, dass die amerikanische Tour, die deutlich höher einsortierte ist, auch eben im Bewusstsein der Spieler. Und ich glaube, es ist schwierig dann zu sagen, nee, spiele ich jetzt nicht, ich bleibe in Europa. Ja, klar, kannst du natürlich sagen, ich möchte jetzt eine Form konsolidieren, ich möchte mein Spiel irgendwie in den Griff kriegen. Aber das war ja dann auch so, wenn wir uns dran erinnern, als er mit dieser guten, ich nenne es jetzt mal europäischen Form, um bei deinem Bild zu bleiben, in die USA gereist ist, hat man ja gesagt, hey, jetzt schauen wir mal, ob er das mit rübernehmen kann.
Aber es waren doch gerade mal 3 Wochen. Muss das nicht vielleicht ein bisschen konstanter noch sein? Ich weiß, ich push da so ein bisschen in die Richtung jetzt, um diesen Gedanken einfach weiter zu forcieren, da einfach drüber mal nachzudenken, weil er ist doch eigentlich ein sehr reflektierter Typ und sagt auch, naja, lässt sich doch eigentlich von Ergebnissen nicht so leicht blenden.
Nein, aber Martin Keimer ist einfach ein Kaliber, ein ehemaliger Weltranglisten-Erster, der auf der PGA-Tour immer gespielt hat. Und dass er jetzt natürlich versuchen muss, sich zu konsolidieren, ist schon klar. Aber dass er sich da jetzt nur auf die europäische Tour beschränkt, halte ich für eine große Forderung. Ich weiß nicht, inwiefern du das als Sportler wirklich machen kannst. Das sein Ziel muss es sein und wird es sein, auch in Amerika zu bestehen und da dann punktuell das auszuprobieren, ist, glaube ich, jetzt auch nicht wirklich ein Fehler. Und das wird sich jetzt rausstellen, sozusagen, was für ein Rhythmus sich da ergibt. Ich meine, wird sich das sicher gut überlegen, was er da macht. Aber wenn er dann nun mal Einladungen hat, und ich meine, ganz ehrlich, er ist ja jemand, der, wie du sagst, reflektiert ist und der durchaus auch über Reisestrapazen und so nachdenkt und der ja, dem wir ja oft vorgeworfen haben, in Anführungszeichen vorgeworfen haben, als er die PGA-Tour-Karte hatte, dass er so nur knapp die Turniere spielt und dann ja auch prompt dann mal zu wenig Turniere gespielt hat und dass er da sich sehr schont und dass er sich da immer wieder rausnimmt aus dem Turniergeschehen, das macht er ja eh. Also da ist er ja eh nicht, der ist ja kein sinnloser, ich renne jetzt hier hin und ich renne jetzt dahin und ich nehme alles mit, was sich mir irgendwie in den Weg wirft, Typ. Und deswegen denke ich, der muss jetzt einfach, ja klar, auf der European Tour funktioniert es im Moment besser und hat er einen besseren Zugriff auf sein Spiel, aber ich denke, es wird sich nicht vermeiden lassen, da auch ab und zu mal über den Teich zu gucken und zu gucken, wie sich es dann da auch anfühlt. Und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, also ich meine, das liegt jetzt auch an den weniger Chancen sozusagen zahlenmäßig, die er drüben in Amerika im Moment hat, weil er kaum da Turniere spielt. Ich glaube, dass er diesen Vergleich immer suchen muss. Ich glaube, da bleibt ihm nichts anderes übrig. Und deswegen, ja, wäre natürlich super, wenn jetzt auf der European Tour mal ein Sieg irgendwie käme. Den hätte er sich auch nun wirklich verdient. Und ich würde das auch ganz ehrlich nicht ausschließen, dass das in kürzester Zeit auch der Fall sein kann.
Er braucht nur 4 wirklich konstante Runden. Wenn diese 73 beispielsweise jetzt vom ersten Tag da nicht drin gewesen wäre, wäre er ja wieder deutlich weiter oben gewesen. Und dann hätte er ja zumindest keine 9 Schläge Rückstand auf Tyrrell Hatton gehabt, sondern, keine Ahnung, wenn er da normal hätte, rechnen wir mal mit 5 Schlägen. Wenn es eine 68 gewesen wäre, dann wäre er da deutlich dicht dabei gewesen. Dann wäre er im Bereich Victor Perez gewesen. Also wieder mögliches Runner-Up-Finish. Also ich denke auch, das wird in den nächsten Wochen sicherlich möglich sein, dass da noch was geht bei Martin Keimer. Und wir werden es natürlich beobachten hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Aber jetzt machen wir das, was ich zumindest Martin Keimer abgeraten habe. Wir springen rüber in die USA. Da haben wir ja 2 Turniere, über die wir noch sprechen müssen. Zum einen die Shriners Hospitals for Children Open und natürlich auch das Major bei den Damen KPMG Women's PGA. Gleich noch bei uns hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de mit dem Blick auf die LPGA Tour. KPMG Women's PGA Championship in Newtown Square. Da ging das Major bei den Damen über die Bühne und am Ende Se-Young Kim aus Korea. Erfolgreich war sie mit dem ersten Major-Sieg ihrer Karriere. Sie hat's gepackt und hat dieses Turnier gewonnen mit 5 Schlägen Vorsprung vor Inbi Park und mit 7 Schlägen vor Nasa Hatooka und Carlotta Thiganda. Also Riesenerfolg für Se-Young Kim, Desiree.
Ja, auf jeden Fall. Also diese Päckchen, die man da mit sich rumträgt, 10-fache Siegerin, aber noch nie ein Major gewonnen, die sind echt, also ich meine, das ist ja Jammern auf höchstem Niveau. Aber das ist so ein unglaublicher Druck und wenn sich das dann endlich erfüllt, ich meine, das ist es bei ihr natürlich ist nicht so eine lange Zeit, wie zum Beispiel, wenn wir im Herrenbereich mal schauen, bei Sergio Garcia damals.
Aber es kommt von den Siegen her ungefähr hinten, na nicht ganz, aber ein paar mehr hatte Sergio schon.
Ja, also es ist auf jeden Fall, also 10 Siege auf der Damentour, du musst immer nochmal beachten, dass auf der Damentour ja das Niveau unglaublich hoch ist und wir sehr viele verschiedene Siegerinnen auch immer wieder haben. Wir haben übrigens auch, also es ist auch ja bei den Majors in diesem Jahr, es sind lauter First-Time-Winner, auch Sofia Popov natürlich, uns in sehr guter Erinnerung, auch Miriam Lee. Also es ist, zieht sich so als roter Faden durch. Also es ist im Moment nicht so, dass es die eine Spielerin gibt, die da einen Major nach dem anderen abräumt. Und insofern, Se-Young Kim ist da jetzt schon länger unterwegs und eben sehr oft schon siegreich gewesen mit diesen 10 Titeln und dieses Major, das hat ihr empfindlich gefehlt, würde ich jetzt mal unterstellen, sowieso bei dem Ehrgeiz, den du als Koreanerin hast und dem Druck, den du sicher auch davon zu Hause kriegst. Und also jetzt nicht zwingend vom Elternhaus, aber von der koreanischen Golfwelt, die das natürlich mit anschaut und da immer die besten Ergebnisse sehen möchte. Und insofern ist das jetzt ein Riesentriumph für Se-Young Kim. Und dann muss man sich ja mal unauffällig angucken, wie sie sich diesen Triumph in Anführungszeichen beschafft hat, also was die von der Schlussrunde hingelegt hat.
Vor allem generell, so im gesamten Turnier, mit absoluter Kontrolle hatte sie das Feld da übrigens. Alle getroffene Fairways liegt sie ganz vorne, Greens and Regulation auch vorne und mehr Birdies als alle anderen. 23 Stück über die 4 Tage.
Ja, und dann, sorry, eine 63er Schlussrunde. Ich meine, das ist schon eine Ansage. Ich meine, wenn man sich da die Top 3 Platzierten mal anguckt, die sind alle 63, 65, 64, 65, alle gut, aber Se-Young Kim als Führende eben, das immer wieder bei diesem defensiv oder nicht defensiv spielen, als Führende eine 63er Runde dahin zu legen, das absolute Rekord. Ich glaube, die minus 14, wiederum mit 5 Schlägen Abstand zu Nummer 2, das ist halt auch mal eine Ansage, müsste auch ein Turnierrekord sein. Also sie hat da richtig was auf den Rasen gelegt. Und wenn Inbi Park mal sagt, dass Se-Young Kim völlig uneinholbar war und das also unantastbar quasi an diesem Wochenende, ich meine, einen größeren Ritterschlag kriegst du dann auch nicht mehr.
Das kann man sagen. Aber sie war verdammt nervös vor der Schlussrunde, denn sie hat am Samstagabend ihren Wecker gestellt, 30 Minuten zu spät. Sie war völlig durcheinander, hat die falsche Weckzeit eingestellt und kam dann auch noch zu spät zum Kurs. Natürlich noch immer mit Puffer. Also sie hat es alles noch zur Tee Time dann rechtzeitig hingekriegt. Aber trotzdem, da hat man dann schon gemerkt, oh, das ist jetzt eine ganz, ganz neue Situation für sie auch.
Ja, auf der anderen Seite, ich meine, wir hatten das ja auch mit Rory beim Ryder Cup schon so verschlafen, in Anführungszeichen.
Das hat manchmal ihm immerhin eine Ehe gestiftet.
Ja gut, da müssen wir jetzt abwarten, ob das bei Se-Young Kim auch der Fall sein wird. Das glaube ich jetzt eher nicht. Da sind ja auch jetzt keine Männer beteiligt in dem Sinn. Zumindest nicht, dass wir das wüssten. Aber manchmal ist es auch gar nicht so doof, wenn du vor der Schlussrunde nicht ewig Zeit hast, um dir noch Gedanken zu machen, wie lege ich das dann alles an. Also ich glaube, dass das dann, also klar führt das zu Nervosität und erstmal zu Aufruhr, so oh mein Gott, ich bin zu spät dran und die ganze Routine ist irgendwie anders als sonst. Aber auf der anderen Seite, was sie dann letztendlich draus gemacht hat, spricht der Bände. Also es hat ihr nicht geschadet.
Ja, so ein halbes Stündchen mehr Schlaf ist manchmal gar nicht verkehrt.
Eben, also davon mal jetzt abgesehen, ich bin ein großer Fan von Schlafen. Und das ist natürlich dann so ein Schluck auf, würde ich es jetzt mal benennen. Aber Se-Young Kim hat sich davon gar nicht irgendwie aus dem Konzept bringen lassen und die Art, wie sie da einfach diese 63 gespielt hat, die war dann schon beeindruckend. Und das ist ja jetzt gar nicht so, dass er da auf den ersten Löchern da schon irgendwie ein Feuerwerk gezündet hätte. Sie hat 3 Birdies gespielt auf den Frontline, also völlig in Ordnung, um Gottes Willen. Bogiefrei sowieso, also sowieso jetzt auch wieder leicht ironisch, weil sie einfach so toll gespielt hat. Und hat dann aber von der 13 bis zur 17 auf 5 Löchern einfach 4 Birdies gespielt. Ich meine, das, also ich wiederhole mich, aber das ist halt genau der Schlussrun, den du brauchst in der Finalrunde, da dann dir den Rest des Feldes vom Leib zu halten, dir auch eine Invy Park vom Leib zu halten, die ja auch toll gespielt hat, die eine 65 spielt, die aber eben auf den Back 9 nur 2 Birdies spielt, wie gesagt, auch bei ihr bogeyfrei, aber eben, wie sie selbst auch letztendlich es benannt hat, nicht annähernd an Sejong Kim rangekommen ist.
Und sie hatte sich vorher überlegt, auch eine 65, das könnte bei meinen 3 Schlägen Rückstand eigentlich reichen, das am Ende zu schaffen. Und da hatte sie dann eben nicht mitberechnet, dass da ihre Kollegin dann eben eine 63 spielt.
Ja, wie gesagt, das mit dem, das müsste reichen, ist eh so ein Gedanke, den ich irgendwie ungern höre. Also das, da wird mir immer, also das ist auch, wie gesagt, ich unterstelle einfach, da ist vieles im Nachhinein. Also du gehst, ich meine, ich habe das zwar, also gerade auf der Damentour haben wir das schon öfter gehört, dass man sagt, na, ich wollte jetzt eine minus 5 spielen, das habe ich auch gemacht und jetzt habe ich ja auch gewonnen. Also das hatten wir schon durchaus. Das ist auch bei den asiatischen Spielerinnen gerne mal so ein Konzept, die setzen sich gerne so ein Ziel. Das ist ja auch okay, aber letztendlich bist du dann da draußen und spielst nicht auf Ergebnis, sondern du spielst halt auf gut Deutsch so gut du kannst. Und bei Sejong Kim ist das verdammt gut, wenn es mal so läuft, wie es jetzt lief.
Kann man sagen. Erster Major-Sieg in ihrer Karriere jetzt für Sejong Kim mit 27 Jahren. Da kann dann auch natürlich noch ein bisschen was kommen. Gucken wir mal auf die deutschen Platzierungen. Geteilte 23. und damit beste Deutsche, ich sag mal unsere Open-Siegerin Sofia Popow.
Ja, ist ja auch unsere, das beanspruchen wir sofort für uns. Sofia Popow wieder mit einer guten Leistung. Da war jetzt die Schlussrunde deutlich ereignisloser. Eine 70 heißt in dem Fall ein Birdie auf der 11, ein Bogey auf der 14 und das war's. Also das war's, um Gottes Willen, nicht despektierlich gemeint. Die Pars musste auch erstmal spielen, aber da hat sich jetzt nicht mehr viel getan. Sie hat diese plus 4 als Endergebnis halten können. Aber hat einfach über die Tage verteilt wirklich ja ein bisschen verhalten angefangen mit 2 73er Runden und dann aber ein gutes Wochenende gespielt und ich wiederhole mich auch hier, ich glaube einfach, dass man jetzt von Sofia Popow nicht erwarten kann. Wenn es passiert, ist ja wunderbar. Möglich, technisch möglich ist es jederzeit mit ihrem Spiel, was sie hat, aber man kann jetzt nicht erwarten, dass sie da jetzt Sieg um Sieg da irgendwie hinlegt auf einer Damentour, die eine immense Konkurrenz bietet und wo ja noch ganz andere Koryphäen deutlich weiter hinten im Leaderboard gelandet sind. Das ist, also sprechen wir zum Beispiel mal ganz aktuell direkt dahinter von Mel Reed und Lexi Thompson, Stacey Lewis, das sind mal 3 Namen, auch Jennifer Song, Danielle Kang, die sind alle hinter ihr mit plus 5, mit plus 6, also das ist jetzt, sie hat da viele Damen hinter sich gelassen und da musste jetzt im Prinzip auf den Tag oder auf das Wochenende warten, wo wieder alles passt und dann ist sie da auch wieder ganz vorne mit dabei. Aber sie hat den Cut geschafft, wie übrigens auch Izzy Gabsa.
Geteilte 54. Immerhin besser als Minji Lee und Georgia Hall zum Beispiel oder Jessica Corder.
Genau, also auch Izzy Gabsa hat sich da gut verkauft. Sie hat halt am Schlusstag die 76, hat sie dann noch so ein bisschen nach hinten katapultiert. Da lief's echt. Also die war leider birdiefrei. Das sage ich immer äußerst ungern, aber halt 4 Bogies. Und der Start dieser Bogie-Serie war leider auch noch ein Double-Bogie auf Loch 6. Also damit ging es eigentlich los. Und ich glaube, das hat sie dann echt runtergezogen. Aber egal, es ist trotzdem immerhin im Ergebnis. Sandra Gall, Caroline Masson und auch Esther Henseleit haben einen Cut verpasst und waren nicht im Wochenende. Insofern, also diese gerade der 23. Platz von Sofia Popow, der ist wirklich nicht zu wenig einzuschätzen. Und also bei ihr habe ich ein gutes Gefühl, dass sie sich da stabilisieren wird und dass wir da auch wieder Top-Platzierungen von ihr vermelden können.
Und wir gucken rüber zur PGA-Tour, denn da gab es ja auch noch ein Turnier und da gab es vor allen Dingen ein spannendes Stechen mit 3 Mann bei der Shriners Hospitals for Children Open. Auf die schauen wir gleich noch.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt. Nurgolf auf meinsportpodcast.de mit dem letzten Take und dem Blick auf die PGA Tour zum Shriners Hospitals for Children nach Las Vegas in den TPC Summerlin. Und da hat Martin Laird sich durchgesetzt in einem 3-Mann-Playoff. Austin Cook und Matthew Wolf geschlagen mit minus 23 hatten alle drei ihre Schlussrunde beendet. Für Laird war es der 4. Sieg auf der PGA Tour, der 1. nach einer ziemlich langen Pause, nämlich seit 2013 Valero Texas Open, und der 2. bei der Shriners Hospitals for Children Open. Desiree, das ist 11 Jahre her, dass er das erste Mal gewonnen hat. Er ist einer von nur 3 Mehrfachsiegern dieses Turniers.
Genau, 2009 übrigens auch in einem 3-Mann-Playoff gewonnen. Also schöne Koinzidenz, dass das jetzt wiederholt wurde. Er hatte auch 2010 gute Karten, war da auch in einem Playoff und hatte da das unsagbare Pech, dass an dem Playoff-Loch Nummer 17 sein Mitbewerber Jonathan Bird die prima Idee hatte, aus Sicht seiner Kollegen ein Hole-in-One zu schießen an einem Par 3. Und dann kannst du halt auch einpacken. Also die Chance, dass das dann ein Mitbewerber auch noch macht, ist ja nun wirklich also absolut gering statistisch gesehen. So war es dann auch, und insofern hat er die 17 aus dem Jahr 2010 noch in Anführungszeichen schlechter Erinnerung, also gar nicht aus eigener Leistung, sondern dass er da wirklich Pech hatte letztendlich mit diesem Wahnsinns-Hole-in-One da den Turniersieg verloren hat. Und jetzt hat er tatsächlich auf der 17 sich da revanchieren können. Die sind ja über 3 Löcher gegangen und hat sich den Turniersieg geholt, den ich übrigens ehrlich gesagt so nach dem Verlauf, wenn da einer so vorneweg eigentlich marschiert und dann aber doch noch ins Playoff muss, weil eben Austin Cook und Matthew Wolf noch rankommen, habe ich immer eher so das Gefühl, dass das die gerade frisch im Schwung sind, vielleicht dann besser machen. Ich hätte da auf Matthew Wolf gesetzt. Nicht, weil er so heißt wie ich, sondern einfach, weil er so den meisten Drive irgendwie hatte. Übrigens ein passender Satz zu Matthew Wolf, aber egal. Ja. Den hat er auch, die Drives waren auch Wahnsinn. Der hat ja Eagle über Eagle gespielt an den Par 5s. Aber da hat sich Laird dann tatsächlich durchsetzen können am 3. Playoff-Loch und insofern auch nach einer verletzungsbedingten Sponsors Exemption immer wieder toll, dann so jemanden siegen zu sehen.
Der 1., der mit einer Sponsors Exemption gewinnt, seit Matthew Wolf übrigens bei der 3M Open dann schon mal gewonnen hat. Also ganz viele Zufälle bei diesem Turnier, ganz viele Koinzidenzen und der 1. Sieg, ich hatte es gesagt, seit 7 Jahren für Martin Laird. It's been a while, hat er gesagt.
Yeah, you know, it's been a while. So, you know, I've been working hard and you know, 7 years since my last one, and you know, it's been probably feel like now my game is, you know, really as good as it has been, and been playing well the last few weeks. I just haven't really had the results, and you know, I love it here. And I got to say, they were nice enough to give me I need a sponsored exemption to get in this week. So a big thank you to Shriners for giving me that spot. Yeah, obviously I'm going to really enjoy this one.
Na, das soll er auf jeden Fall machen, hat er sich verdient, nach der Knieverletzung dann so zurückzukommen, so schnell auch zurückzukommen. Meniskus ist ja jetzt auch kein Pappenstiel eigentlich.
Nee, also ich war auch fast schon überrascht irgendwie, aber ist so. Also das war Meniskusverletzung und er hat jetzt 4 Turniere gespielt seither wieder. Ja klar, und dann bist du natürlich in der Rangliste irgendwie weit hinten, dann bist du auf Sponsors Exemptions angewiesen. Ich meine, einem ehemaligen Turniersieger gibst du die ehrlich gesagt auch eigentlich mit Handkuss. Also das insofern, auch wenn der natürlich 11 Jahre her ist, der Turniersieg, und insofern ist das also völlig adäquat. Ich finde es trotzdem beeindruckend, dass er das durchgezogen hat, weil wie gesagt, da waren ja noch einige Gestalten im Feld, nicht nur Matthew Wolf jetzt mit in Anführungszeichen großen Namen oder auch aktueller Topform, da war ja auch noch ein Bryson DeChambeau unterwegs. Und auch wenn der jetzt insgesamt nicht gut genug gespielt hat, um da richtig Druck auszuüben, also es war relativ am Anfang der Schlussrunde eigentlich klar, der Kampf von weit hinten hat sich natürlich noch weit nach vorne gespielt, aber dass dieses Ergebnis nicht halten würde, war relativ klar. Da ging dann Peter Malnati mit dem schönen Mützchen dann drüber einen Schlag irgendwann. Der schwirrt natürlich da auch rum auf dem Leaderboard. Der ist auch offensichtlich in super Form.
Der sollte mal einen Hoodie anziehen.
Also mit der Mütze und dem Hoodie wird er runtergeschmissen vom Platz.
Und
also
damit da kann recht, er dann campen damit gehen. Recht.
Also ja, aber also die Mütze ist effektiv, aber tatsächlich ästhetisch diskussionswürdig.
Hat ein bisschen was von Gilligan's Insel.
Das kenne ich jetzt nicht, aber was ist Gilligan's Insel?
Du kennst diese Comedy-Serie aus den 60ern? nicht?
Verzeihung.
Nee, da so alt bin ich auch noch nicht, aber sie wurde auch schon wiederholt und es gab damals in den 80ern ein ALF-Special zu Gilligans Insel.
Ich kenne zwar ALF, aber auch da war ich noch sehr jung und
ich auch.
Konnte mich jetzt daran tatsächlich nicht erinnern. Also I'm out. I'm
unnützes sorry. Wissen bleibt bei mir immer sehr, sehr hängen. Dafür weißt du über Golf bestens Bescheid. Ich würde sagen, wir kehren auch wieder zurück.
Och, müssen wir nicht? Ja, gut, okay. Nein, Martin Laird, das Einzige, was tatsächlich nervt, ist, dass er relativ langsam spielt. Könnte man einen schönen Flight mit Kevin Na und so machen.
Wobei ja, komm, der hat es im Knie, der muss langsam machen. Der muss langsam machen, sonst tut das Knie weh.
Ja, gut, wie auch immer. Aber hat ja zum Erfolg geführt und jetzt mal, also jetzt, ach, das ist irgendwie also relativ unsportlich, aber er braucht den Sieg wahrscheinlich dringender als gerade Kollege Matthew Wolff, der ist zwar schon wieder Zweiter geworden, nachdem er auch schon hinter Bryson DeChambeau neulich Zweiter wurde bei News Open, aber das kann er auch verschmerzen, für den wird die Zeit auch wieder kommen und Martin Laird wird das jetzt mit der Familie wahrscheinlich genießen zu Hause.
Das hat er zumindest angekündigt.
You know, as I can tell, it's emotional and, I can't wait to get back and see my kids and my wife and celebrate with them.
Papi bringt Taschengeld mit nach Hause. Das ist doch immer was, was sicherlich die Familie freut. Nein, der Sieg steht natürlich da im Vordergrund überhaupt, dass das eben wieder funktioniert hat. Du hattest eben Bryson DeChambeau schon angesprochen. Der hat ja jetzt nochmal gespielt. Jetzt macht er erstmal ein Päuschen bis zum Masters. Der übt ein bisschen Weitschlagen. Der möchte den Augusta National zerlegen.
Ja, also bei Bryson DeChambeau hat sich das ja über die Monate jetzt so entwickelt. Er will übrigens auch, also er hat jetzt irgendwie sein Höchstgewicht erreicht, hat irgendwie 245 Pounds, hat er glaube ich jetzt irgendwie im Visier. Also sprich Muskelmasse drauf und er hat jetzt auch am Driver nochmal was gebastelt mit der Schaftlänge, macht jetzt die maximal erlaubte Schaftlänge und will 2000 Drives bis Augusta noch schlagen. Also der geht da tatsächlich mit einem sehr wissenschaftlichen Standpunkt ran. Bei ihm habe ich auch den Eindruck, es ist quasi tendenziell, ist ihm das Ergebnis auch egal. Der will einfach auf seine Art und Weise das Golfspiel und die Golfplätze an seine / ihre Grenzen treiben. Das ist einfach sein Beruf jetzt und das macht er auch relativ erfolgreich. Ich habe keine Ahnung, wie sich das in Augusta letztendlich äußern wird. Ich meine, wir haben da auch schon Bubba Watson gesehen, der jetzt also nicht den genauen Weg von Bryson DeChambeau verfolgt, aber der da auch schon so abartige Schläge, auch so abgekürzte Drives über Baumgruppen und sowas gehauen hat, die ihm dann unter anderem auch zwei Masters-Titel eingebracht haben. Ich habe keine Ahnung, ich bin, also bei Bryson DeChambeau bin ich inzwischen raus, das kann ich nicht einschätzen. Ich kann nur immer wieder sagen, der wird auch nicht jedes Turnier gewinnen, wo er auftritt, aber ob das in Augusta dann tatsächlich jetzt irgendwie ausbricht und er da den Titel auch noch holt, zweites Major hintereinander, wäre sowieso eine Ansage, kann man nicht vorhersagen. Ich würde jetzt eher irgendwie statistisch gesehen eher auf ein Nein tippen, aber du weißt es nicht und es ist
er würde dir bestimmt eine Statistik oder irgendeine Berechnung entgegenhalten, warum das auf jeden Fall gehen kann.
Natürlich, und er hat mit Sicherheit auch recht, der rechnet ein bisschen mehr, als ich das tue. Wir lassen uns einfach überraschen. Jedenfalls wird's nicht langweilig mit ihm. Das ist so. Also der kleinste gemeinsame Nenner, den du mit jedem finden wirst, weil er einfach da neue Impulse reinbringt. Das nervt zwar manche Kollegen, die auch die Länge nicht haben und die da jetzt natürlich mit so neuen Situationen kämpfen. Aber auf der anderen Seite brauchst du solche Exoten, brauchst du solche Verrückten in Anführungszeichen, die einfach jetzt nicht nur jeden Tag dahin gehen und ihren Stiefel darunter ziehen und halt ihr Golfspiel spielen, wie sie es die letzten 10 Jahre auch schon gemacht haben. Du brauchst so Typen, die da an die Grenzen gehen und Bryson DeChambeau macht das meisterhaft zurzeit.
Der geht nicht nur an die Grenze, der verschiebt die Grenze gleich mal einfach, die Grenze der möglichen Schlaglänge. Mal gucken, wie es dann beim Masters aussehen wird. Wir werden natürlich drüber berichten hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Haben zum Abschluss natürlich auch noch das Ergebnis von Bernhard Langer nachzutragen. Der ist geteilter 14. geworden bei der SAS Championship und die hat Ernie Els gewonnen. Mit einem Schlag vor Colin Montgomery und 2 Schlägen vor Vijay Singh. Also große Namen wieder bei den Senioren in Anführungsstrichen am Start gewesen und am Ende eben der Südafrikaner Ernie Els, the Big Easy, gewinnt mal wieder ein Turnier. Herzlichen Glückwunsch dazu und Vielen Dank für euer Interesse. Ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein hier bei Nur Golf. Abonniert unseren Golf-Feed bzw. das Nur Golf-Feed mit dem Podcatcher eurer Wahl und schreibt uns eine kleine Rezension bei iTunes. Da würden wir uns sehr, sehr drüber freuen. Und ich sag auch an dich wieder. Vielen Dank, Desiree.
Sehr gerne.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de.